Moin aus Hamburg und willkommen zu Devonsport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und heute wieder mit einem Kopf, der mich schon sehr früh begeistert ja und begleitet hat bei einem meiner Stationen. Das war beim VfL Bochum der Fall und demnach ist das schon mindestens 20 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Die besten Grüße gehen nach Stuttgart. Moin Jens Leonhäuser.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir nach der ersten beruflichen Station noch beim VfL Bochum jetzt mal einen Podcast zusammen machen und freue mich sehr auf das Thema.
Lange Zeit hat es gebraucht zu diesem Podcast mit uns beiden. Das zeigt aber auch, dass wir da uns beide weiterentwickelt haben in der Sportbranche und beide ja dann auch noch da irgendwie fest verwurzelt sind. Aber das heutige Thema geht auch ein bisschen darüber hinaus. Und zwar wollen wir beide über Unternehmertum sprechen. Du selber bist Geschäftsführer. Das wirst du uns gleich noch einmal kurz auch erläutern, wer denn oder wie deine Company heißt und was du da aufgebaut hast. Aber es geht heute auch, wie gesagt, ein bisschen weiter darum, dass wir das Thema mal beleuchten, was eigentlich wir als Unternehmer für eine Rolle spielen, wenn es darum geht, Fokus oder Weitsicht oder Vielfalt oder Fokus, wie du es genannt hast. Und ja, da wollen wir mal ein bisschen eintauchen, aber das dann zu späterer Zeit. Jetzt wollen wir erstmal hören, wer ist eigentlich Jens Leonhäuser? Warum sitzt er in Stuttgart? Was hat er mit Sport zu tun? Und wie heißt diese Company, die da im Hintergrund auf deinem Monitor steht? Steilpass, wie kam das zustande? Also Fragen über Fragen. Jens, stell dich doch wieder einmal vor.
Ja, hier voll dezent, ja. Steilpass, genau. warum sitze ich in Stuttgart? Ich bin Diplom-Sportökonom, habe in Bayreuth studiert und hatte dann so gedacht, ich fange meinen ersten Job, bin ich angesprochen worden von einer Agentur aus dem Sportbusiness, Sponsoring und Eventmarketing. Dachte ich mir, so für ein Jahr, anderthalb kannst du mal nach Stuttgart gehen und dann zieht es dich wieder Richtung Süden. Aber life happens while you are making plans. Jetzt bin ich seit fast 30 Jahren in Stuttgart. Bin hier hängen geblieben, verheiratet, zwei Kinder hier. Meine Frau ist auch eine diplomierte Sportökonomin, also ist alles in der Familie geblieben. Und Steilpass habe ich gegründet 2003. Da war ich schon bei verschiedenen Agenturen im Sportsponsoring tätig und hatte dann die Idee, ähnlich wie du, sehr fokussiert das Thema Sponsoring-Beratung war es bei mir aber damals zu machen, also sehr fokussiert. Ich wollte die Frage beantworten für Unternehmen, warum Sponsoring, warum Fußball und nicht Handball, wie viel Fußball und wie viel Handball vielleicht oder warum nicht Basketball. Also die Frage nach dem Warum hat uns immer umgetrieben. Das war so der Startpunkt und kam auch so ein bisschen Messegeschäft mit dazu. Also da sind wir schon so der erste Schritt in Richtung Vielfalt, dass man so die ganz reine Lehre, die denkt man sich zwar aus, aber die lässt sich dann doch auch nicht leben. Und dann kam relativ früh ein Impuls rein von einem Geschäftskontakt, die im Bereich der Erlebnisindustrie tätig war. Also die hat für Freizeit, Parks, Museen, Freilichtmuseen, Entertainmentbetriebe gearbeitet. Also alles Unternehmen, die sich überlegen müssen, wie kann ich ein gutes Erlebnis generieren, dass Menschen kommen, bleiben und auch Geld ausgeben. Und da haben wir relativ früh gesagt, das ist eine ganz spannende Schnittstelle eigentlich zu unserer Sponsoring-Beratung, weil wir da ein Riesenfeld gesehen haben im Sport, dass man neben dem Sport eigentlich das Erlebnis abseits des rein sportlichen nochmal deutlich verbessern kann. Das war ja auch die Schnittstelle, die wir dann damals bei dir hatten, beim VfL Bochum mit den Erlebniswertanalysen. So, das war bei uns so ein bisschen der erste Schritt in Richtung Vielfalt. Und dann kamen noch ganz viele andere Schritte mit dazu, die wir vielleicht im Laufe des Gesprächs dann nochmal abklappern können. Also wir machen mittlerweile auch sehr viel, nicht nur im Sponsoring, sondern tatsächlich in der strategischen Markenführung, in der Markenberatung. Und da merkt man schon, dass das Feld bei uns recht breit aufgestellt ist. Ja, und die Branchen, für die wir tätig sind, ist nach wie vor viel im Sport für Unternehmen, die im Sportsponsoring tätig sind. Und wir haben auf Unternehmensseite aber einen Fokus, einmal auf kommunale Unternehmen, weil uns das Thema Energiewende sehr interessiert, was gesellschaftlich ein hochrelevantes Thema ist. Und aufgrund unserer Expertise, kann ich nachher auch noch ein bisschen was erzählen, machen wir auch einiges im Bereich Destinationen und Tourismusindustrie. Aber da sind wir dann schon wirklich im Thema Vielfalt, Diversifizierung drin. Und da bin ich dann mal auch gespannt, wie du das einschätzt, was so eine kleine Firma wie wir an Spagat leisten kann, bevor es einen zerreißt.
Jetzt hast du allein bei deinen Aufzählungen schon das Thema Vielfalt hochgehalten, wie du gerade sagst. Lass uns noch mal ganz kurz gucken. Du bist ja nicht, also wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja nicht Nachfolger eines Unternehmens, was bei dir in der Familie schon gab, sondern du hast das gegründet von oder selber gegründet. Welche Schritte waren da vorher noch? Also was hast du gemacht, bevor du denn da in diese, oder wie kamst du dieser Gründung?
Mhm. Ich war bei drei unterschiedlichen Agenturen tätig. Erst ja auch dann bei der letzten als in leitender Funktion für den Bereich Sponsoring eben auch weltweit tätig. Und dann kam so die Frage, willst du jetzt auf Agenturseite angestellt bleiben oder wechsle ich Richtung Unternehmen in die Industrie? Hatte dann ein ganz spannendes Angebot von der Firma, hätte das weltweit das Vertriebsmarketing machen können. Und es war dann so echt eine schwere Entscheidung, was mache ich? Nimmt man so den etwas sicheren Hafen und geht dazu auf Unternehmensseite, wobei vermeintlich sicherer Hafen, oder wagt man eben den Schritt in die Selbstständigkeit? Für mich war aber damals schon klar, ich habe mir eingebildet, Agenturgeschäft habe ich jetzt verstanden, wie das funktioniert. Weißt ja, wie das ist, dass man dann jung und unbedarft ist und denkt, ja, das kann ich jetzt alles, aber wenn, dann mache ich es selber. Und habe dann tatsächlich in einem Mediationsprozess auch mit meiner Frau oder einem Mentoringprozess haben wir das diskutiert, wollen wir das, weil nämlich das erste Kind im Anmarsch war, wollen wir wirklich diesen Schritt gehen, jetzt genau in dieser Phase in Richtung Selbstständigkeit oder nicht. Und da habe ich einfach eine ganz tolle Frau, die mich dabei bei allem unterstützt hat, gesagt, ja, ich gehe das mit. Und dann haben wir diesen Schritt gemacht und hatten erstmal so einen Einjahresplan, haben gesagt, okay, wenn wir das erste Jahr überleben, das ist so eine Benchmark, die wir dann haben uns finanziell gesetzt, was wir erreichen wollen. Der nächste Schritt war ein Dreijahresplan, ja, und dann sind dann irgendwie mittlerweile 23 Jahre daraus geworden. So ist das entstanden. Mit vielen Ups and Downs. Ich glaube, darauf muss man sich einstellen in der Selbstständigkeit. Also der Weg ist nicht linear nur nach oben, sondern geht in Wellenbewegungen. Ja, und sehr spannend finde ich das dann auch. Was kann man aus Krisen machen? Das wäre nochmal die nächste Thema für einen Podcast, Stefan. Was kann man aus Krisen machen? Also wir merken, dass Teil unserer DNA eben auch entstanden ist, gerade durch Krisen, wo wir gemerkt haben, wir müssen uns neu erfinden, neue Themen in den Markt bringen, kreativ und innovativ bleiben. Und das kommt eigentlich immer, wenn man merkt, jetzt läuft es nicht mehr so gut, nicht mehr so rund, dann kommen die neuen Themen.
Mhm. Welche Sporthistorie bringst du mit? Also bist du ein ehemaliger Fußballer, wo denn die Antwort ist, ja, hat dann leider doch nicht gereicht? Oder wo kommst du her, aus welcher Sportart?
Also das gilt für alle Sportarten, die ich gemacht habe. Es hat nicht gereicht. Aber auch da ist schon so ein bisschen, auch das ist meine DNA. Also ich kann alles ein bisschen, nichts gescheit, so ungefähr. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, 20 Jahre Fußball gespielt. Ich war ein ganz passabler Golfer, habe das aber aufgehört, als ich mit dem Studium angefangen habe. Da habe ich gedacht, ich fange dann wieder an, wenn ich 40 bin. Aber jetzt mache ich eher so Sachen wie Kitesurfen und Mountainbiken. Ich fahre Ski, seitdem ich 4 bin. Ich habe sehr lange sehr intensiv Kampfsport gemacht. Also das hat mich auch von meiner ganzen Haltung her wahrscheinlich sehr geprägt, dieses ganze Thema Respekt und Durchhaltevermögen kommt, glaube ich, auch daher. Also Tennis gespielt eine ganze Zeit lang auch in der Mannschaft. Aber wie gesagt, alles auf einem mittleren bis gutem Niveau. Aber in die deutsche Spitze hat es nie gereicht. Und deswegen habe ich gedacht, damit wirst du nicht dein Geld verdienen. Und es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch, dass ich mich, also wahrscheinlich ähnlich wie du, einfach für viel zu viele Themen begeistern kann und sage, Mensch, das müsste man doch auch nochmal ausprobieren. Lass mal machen.
Ist auch in der Tat, also auch bei den Sportarten, wenn du das gerade so aufzählst, ich sage immer, ich habe fast alles ausprobiert. Ich habe eine Basketballmannschaft mitgegründet, ich habe Volleyball gespielt, ich habe Tennis auf dem Tennisplatz gestanden. Jetzt aktuell habe ich mit Faszination Paddle für mich entdeckt, das ja wirklich Spaß macht. Also natürlich Wintersport, Skifahren. Also das Ganze neben Fußball und Leichtathletik und dann kommen da so weitere Aktionen und Sportarten. Also ich glaube, das zeichnet uns dann auch aus, die Neugierde auch auf Bewegung im Kopf wie auch im Körper. Und das ist vielleicht dann auch ein Treiber, ne? Aber sag nochmal ganz kurz was zu Steilpass. Wie groß seid ihr? Du hattest gerade schon gesagt, die unterschiedlichen Kundenstrukturen, also Sport, Entertainment, aber auch kommunale Unternehmen und Destinationen. Da kommt auch schon ein bisschen was zusammen. Mit wie vielen Mitarbeitern wuppst du das aktuell?
Wir sind zu siebt aktuell. Das ist so eine relativ konstante Größe. Spannend dazu ist vielleicht tatsächlich, ich habe neulich nochmal meinen Business Case in Anführungszeichen, den ich davor 23 Jahren geschrieben, habe rausgeholt, da steht tatsächlich drin, nicht mehr als 8 Leute.
Hattest du damals formuliert?
Das hatte ich damals formuliert, nicht mehr als, das war tatsächlich meine Zielgröße. Stelle ich mittlerweile dann, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich immer wieder überlege, ist das die richtige Entscheidung oder muss man doch noch den nächsten Wachstumsschritt gehen und will ich das? Hintergrund damals war die Überzeugung, dass ich gesagt habe, das ist eine Größe, mit der du noch optimale Effizienz garantieren kannst. Wo du kaum Wasserkopf hast, wo du sehr effizient die Abstimmungsprozesse machen kannst. Und das war damals die Idee dahinter, warum ich gesagt habe, ich will eigentlich nicht eine Agentur mit 20, 30, 40 Leuten haben, weil meine Idee auch nicht war, ein Unternehmen zu führen, sondern ich wollte ja die Projekte beraten. Das ist, ich will ja mit dem Kunden arbeiten und das halt in einer gewissen Größenordnung noch. Deswegen kann ich das auch nicht alleine und will das auch nicht alleine. Aber ich will sehr nah am Kunden sein. Und das wird halt umso schwieriger, je größer der eigene Laden ist.
Und gleichzeitig auch da so ein bisschen, wie wir das vorhin beim Sport hatten, so neue Sachen entdecken, neue Sachen kennenlernen und dann sich damit beschäftigen. Wir sind ja so plus minus 10, also ähnliche Größe, jetzt gerade aktuell wieder ein bisschen mehr. Es gibt dann so schubweise, auch bei uns so kleine Ausschläge. Aber ich habe da immer so den Spaß dran, wenn ich Menschen entdecke, wenn ich Talente sehe, wo ich sage, ey, das könnte mega passen, dann versuche ich darum herum einen Job zu bauen. Also das heißt, wir schreiben manchmal aus, weil wir Bedarf haben an einer ganz bestimmten Position, aber am liebsten habe ich das, dass aufgrund einer Ausschreibung, die wir machen, manchmal auch nur fake, ganz viele tolle Talente sehen und dann sage ich, ja, den oder die müssen wir zu uns holen, da bauen wir was drumherum. Aus dieser Idee heraus habe ich mich da gar nicht beschränkt, was Personalgröße angeht, sondern eher was Typen oder Menschentypen angeht, die uns bereichern könnten. Nachvollziehbar?
Absolut. Also ich finde, total spannende Überlegung. Bei uns ist es von der Idee her auch so, das war auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, wenn du 40 Leute hast, die du in Lohn und Brot halten musst, dann hast du nicht mehr allzu viel Gestaltungsspielraum. Ja? Dann muss das wie eine Maschine funktionieren. Ich wollte diesen kreativen Gestaltungsspielraum haben. Ich wollte auch die Möglichkeit haben, im Endeffekt auch irgendwann mal zu sagen, nee, für den Kunden oder so, das bringt nichts, das wollen wir nicht machen. Und das wird, je mehr Kostenblock du hinten dran hast, umso schwieriger wird das. Wir haben aber auch tatsächlich schon den Fall gehabt, dass wir Leute dann eingestellt haben, ohne konkreten Business-Auftrag und dann überlegt haben, wie kriegen wir die integriert, weil wir gesagt haben, die passen eigentlich gut ins Team. Und ich hatte vor einer ganzen Zeit lang, jetzt frag mich nicht mehr, wer das war, irgendein Multimilliardär, der eine Mega-Firma aufgebaut hat, den haben sie gefragt, was er eigentlich kann. Und er hat gesagt, ganz ehrlich, ich kann eigentlich gar nichts. Also ich habe ein einziges Talent. Ich habe ein Gespür für gute Leute und die stelle ich ein und die lasse ich machen. Ich finde das wunderbar offen und wunderbar ehrlich und finde es eine total geile Geschäftsidee zu sagen, ich kann eigentlich nichts, aber ich stelle Leute ein, die was können und die lasse ich machen. Hm. Das geht so ein bisschen, glaube ich, in deine Richtung aus. Nicht, dass du nichts kannst, aber dass du da dieses Vertrauen...
Ich habe schon verstanden. Ja, ja. Ich bin auch noch kein Multimilliardär.
Ja, aber du bringst, das ist auch dein Typ ein bisschen, du bringst letztendlich auch dieses Vertrauen in Menschen mit. Also du bist einfach ein Menschenfreund, also habe ich dich kennengelernt und das bringst du mit. Und ich glaube, dass das echt ein gutes Potenzial hat. Aber wir sind jetzt aktuell gerade, wir haben einen Etatverlust und da ist dieser Spielraum jetzt gerade zum Beispiel nicht da, dass wir sagen, wie gehen wir damit um, sondern da musst du erst mal wieder schauen, okay, wie konsolidieren wir jetzt, das werden wir auch hinbekommen und wie immer, wenn sowas passiert, das ist nicht der Punkt. Aber da sind Handlungsmöglichkeiten dann temporär auch mal eingeschränkt, wo du sagst, dann musst du jetzt erstmal durch, bevor du wieder weitergestalten kannst.
Mhm. Zur Arbeitsweise von euch, du hast gerade gesagt Etatverlust, das heißt in der Regel sind das Kunden, die dann über einen längeren Zeitraum euch ein Projekt, eine Beratung mit euch vereinbaren oder macht ihr Tagesseminare oder Beratungen oder also was ist so das, was kann ich bei euch kaufen, was kann ich bei euch buchen? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, dann haben wir auch den Abschluss an Steilpass nochmal dran gemacht.
Also das, was wir am liebsten machen, ist tatsächlich eine kontinuierliche, langfristige Beratung und das eben im Bereich zum Beispiel der strategischen Markenführung. Da haben wir drei Mandate, Rahmenmandate, die eben dauerhaft laufen. Eins davon ist jetzt eben ausgelaufen, deswegen haben wir jetzt noch zwei, aber das hat bislang so gut 50%, 60% unseres Rohertrags ausgemacht. Und das ist natürlich ein gutes Fundament. Der große Vorteil daran ist, du kannst wirklich Marken gezielt mitentwickeln und weiterentwickeln. Jetzt im Moment haben wir im Markt, merken wir so einen gewissen Rebound-Effekt, dass viele Firmen sagen, nee, das machen wir alles intern. Wir stellen Leute ein, die das dann intern machen. Naja, aber das funktioniert meistens nicht. Das haben wir vor ein paar Jahren schon mal gehabt. Man merkt dann, dass das intern, dass die Leute auch Geld kosten und dass man dann feststellt, dass man intern die Leute, die man eingestellt hat, gar nicht die ganzen Kompetenzen mitbringen, die man braucht. Dann braucht man doch nochmal eine Agentur oder einen Berater. Und es wird dann häufig festgestellt, dass auch von den Kapazitäten her, dass man dann Zeiten hat, wo man drei dieser Mitarbeiter bräuchte, man hat aber nur ein oder zwei eingestellt. So, und im Moment haben wir wieder diese Phase, wo die Unternehmen glauben, man holt das nach innen und könnte das selber leisten. Und ich bin überzeugt davon, da kommt auch wieder eine andere Phase. So, und die anderen 50% ist bei uns tatsächlich Beratungsgeschäft. Zum Beispiel Themen wie die Erlebniswertanalyse, die wir für den VfL Bochum gemacht haben, ja. Oder die Entwicklung eines Kommunikationsportfolios, strategische Markenführung für kommunale Unternehmen. Das sind dann projektbezogene Aufgaben. Und dazu kommt dann auch so ein bisschen Kleinvieh, das bekanntlich auch Mist macht. Das sind dann eben kleine, kurze strategische Workshops zum Thema Sponsoring, zum Thema strategische Markenführung oder ähnliches. Also so kann man sich das vorstellen.
Und jetzt könnte ich mir vorstellen, der Jens bei der Gründung, der hat sich gedacht, ich mache so einen Beratungsansatz und das ist so meine Zielgruppe. Und die einzelnen Angebote, die du jetzt hast, die du gerade aufgezählt hast, die einzelnen Kunden, die da kamen, die kommen dann mit der Zeit und man passt dann so ein bisschen sein Leistungsportfolio an und auch seine Zielgruppe an. Also ich versuche mal zu interpretieren, da kommt es aus dem Sport, jetzt kommen dann die Erlebniswelten, die aus dem Entertainment, aus dem Unterhaltungsbereich dazukommen, dann damit ja auch häufig eine Destination, also ein Standort wie ein Erlebnispark oder eine Tourismusregion. Jetzt kommt also die Destination dazu. Mit Destination kommen jetzt kommunale Unternehmen möglicherweise zu. Ja, liege ich da richtig, dass sowas sich einfach entwickelt hat und dadurch eine Vielfalt zustande kam? Also wir steigen jetzt direkt ein.
Ja, yeah, definitiv.
Die Interpretation.
So ein bisschen genau in diese Richtung geht's. Also der eine Aspekt ist, dass das Dinge einfach passieren, dass genau Anfragen dann kommen, wo man Potenzial und Möglichkeiten sieht, wo wir sagen, ja, haben wir noch nicht im Portfolio, trauen wir uns aber zu. Ja. Und dann muss man einfach sagen, aus der Erfahrung, ich meine, wir beide sind seit 25, 30 Jahren im Job, dass wir sagen, ja, trauen wir uns zu, kriegen wir hin, machen wir, muss aber noch entwickelt werden. Ne? Das ist so der komfortabelste Fall. Bei vielen Dingen aber jetzt zum Beispiel die Erlebniswertanalysen, die wir für den Sport entwickelt haben, haben wir sehr hohen Entwicklungsaufwand gehabt in die Methodik und Ähnliches. Das ist nichts, was irgendwie auf dem Schreibtisch liegt, sondern das entwickeln wir wirklich zum Teil über Jahre. Auch unser Sponsoring-Kriterienkatalog, unsere Kommunikationsportfolios, unsere digitalen. Da steckt Know-how von vielen Jahren drin, die dann auch entwickelt werden. Aktuell lassen wir zum Beispiel so ein Sponsoring-Portfolio programmieren, auch für kommunale Unternehmen. Da gehen wir sehr viel in Vorleistung, weil wir Märkte antizipieren und sagen, das ist ein Potenzial. Da gibt es im Markt einen Bedarf und wir können da einen Mehrwert generieren. Und dann gehen wir wirklich in die Akquise und schaffen diese Märkte und wecken eigentlich erstmal den Bedarf beim Kunden. Also gerade Erlebniswertanalysen im Hospitality-Bereich war so, dass die Vereine schon irgendwie spüren, ja, irgendwie haben wir da ein Problem. Aber wenn man dann mal an den Tisch kommt und aufzeigen kann, was eigentlich möglich wäre, auch wie man Erlebniswertanalysen mit einer strategischen Markenführung, mit Markenspreizung verknüpfen kann und wie man das kombinieren kann, dann sind das schon so Aha-Effekte. Aber dafür muss man tatsächlich erstmal an den Tisch kommen, diese Tür aufmachen, dem Unternehmen, dem Verein, dem Verband Lust auf das Thema machen, um dann ins Geschäft zu kommen. Aber das ist sehr, sehr intensiv, auch in der Vorbereitung. Also da steckt unglaublich viel Arbeitszeit drin, viel Kreativität, viel Überzeugung, um diese Märkte zu erschließen. Ich sage immer so ein bisschen, so ein gewisses Potenzial, was wir haben, ist, wir sind in der Lage, die Zukunft zu sehen. Ja, wir sehen Dinge, bevor sie da sind, bevor sie im Markt sind. Ganz viele Ideen, die wir entwickelt haben, auch im Hospitality-Bereich, die wir gedacht, konzipiert haben, die kommen dann irgendwann, aber Jahre später. Tunnel Club ist zum Beispiel so ein Thema. Das haben wir lange vorher mal vorgestellt gehabt beim ersten FC Nürnberg damals, bei einer Erlebniswertanalyse, lang bevor es diesen Tunnel Club in England gab.
Ja, also mittlerweile ja auch in deiner Heimatstadt.
Mittlerweile waren wir neulich erst beim VfB Stuttgart, haben eine ganz tolle Führung da bekommen. Also von Markus Bretschneider, Grüße gehen raus, herzlichen Dank, der hat sich ganz viel Zeit genommen. Wir sind ja so ein bisschen Stadionfreaks auch und das war echt toll, da nochmal so im Detail hinter die Kulissen blicken zu können. Immer wieder spannend.
Also das jetzt haben wir doch ein paar spannende Punkte, die ich mir nochmal notiert habe hier. Wenn ich da unsere Erfahrungen nochmal mit einfließen lasse, dann habe ich bei der Gründung sehr spitz unsere Positionierung formuliert. Wir wollen halt für den Profisport arbeiten, haben eine Sales-DNA und wollen da den B2B-Vertrieb stärken und uns damit beschäftigen, dass wir da die Prozesse und Strukturen aufbauen und verbessern und die Mitarbeiter, die da tätig sind, erstmal finden, identifizieren, einstellen und dann verbessern. Und dann kommen dadurch, dass wir dann mit unseren Kunden da in einem engen Austausch sind, da kommen neue Bedarfe, dann merkt man, da kommt eine neue Herausforderung für die keine Lösung haben. Ein Beispiel, alle haben verstanden oder mit denen wir da gearbeitet haben, ja, wir müssen uns um zusätzliche Vertriebsstrukturen, um zusätzliche Ressourcen im Vertrieb kümmern. hatten aber keine Personalabteilung. Wir haben reden von einem Handball-Bundesligisten, der eigentlich 15 Mann auf der Geschäftsstelle hatte. Da gibt es natürlich keine Personal, geschweige denn eine Recruiting-Abteilung. Oder wir reden von einem Verband mit 10 Mitarbeitern auf der Verbandsgeschäftsstelle. Oder aber von einem kleineren Fußballverein. Also wir reden jetzt nicht von, von den Erstligisten, die in der Champions League spielen. Die haben natürlich eine Personalstruktur, weil sich die auch bei vielen erst entwickelt hat in den letzten Jahren. Aber was ich sagen will, ist, es kommen neue Herausforderungen. Mich hat immer getriggert, wenn alle es verstanden haben, alle haben genickt, aber dann kommen die nicht in die Umsetzung, dann kommen die nicht ins Machen, weil andere Gegebenheiten scheinbar nicht gegeben sind oder im Weg sind oder Prio haben oder gar nicht vorhanden sind, wie halt diese nicht vorhandene Personalabteilung. Und wie ist jetzt Vielfalt oder wie ist jetzt Produktdiversifizierung bei uns entstanden? Habe ich gesagt, ey, das kann ich nicht akzeptieren, machen wir einfach. Also ich war ja kein Headhunter, bin ich auch heute nicht, aber wir haben dann gesagt, das Recruiting-Thema, wenn du das nicht kannst, wir aber Verständnis beide davon haben, dass wir dein Vertriebsteam stärken müssen, ja, dann nehmen wir das ab, dann machen wir das. Und so kam ein Produkt zustande, eine Dienstleistung auf unserer Seite zustande, dass wir unseren Kunden abgenommen haben, diesen gesamten Recruiting- und Personalprozess bis zur Einstellung. Danach dann ja auch die Ausbildung, da kommen ja andere Produkte dann daraus, das erzähle ich später nochmal. Aber will damit sagen, der Impuls kam häufig daraus, dass wir eng, du hast ja auch große Wertschätzung gerade drauf gelegt, dass du mit den Kunden eng selber im Austausch sein willst, nicht einfach nur eine Maschinerie drüber stülpen, sondern dass du derjenige da sein möchtest, der dann da auch mit dem Kunden im Austausch ist. Dadurch hört man Probleme und Herausforderungen. Und jetzt ist doch die Frage, akzeptieren wir, dass es diese Probleme gibt oder akzeptieren wir das nicht? Und genau das, glaube ich, macht den Unterschied. Die habe ich noch gar keine Frage gestellt, sondern wollte einfach nur dein Nicken abwarten.
Ist dir gelungen.
Ist das etwas, was du bestätigen kannst? Wie funktioniert bei euch Produktdiversifizierung in den letzten 20 Jahren, die du jetzt unterwegs bist? Wie ist das entstanden?
Zum Teil, wie gesagt, aus einem ähnlichen Impuls heraus. Einmal wirklich, dass Kunden Fragen formuliert haben, aber häufig wirklich aus der Überlegung heraus, dass wir gesagt haben, das, was wir da sehen, das kann man doch besser machen. Ja, also das ist noch nicht die beste aller Welten, die wir hier sehen, und das würden wir gerne verbessern. Also eins der ersten Produkte, die wir entwickelt haben, ist unser Sponsoring-Kriterienkatalog. Das ist ein System, mit dem Unternehmen Sponsorings evaluieren können. Gibt es hier mittlerweile von verschiedenen Anbietern und Beratungsagenturen. Was darf das kosten, Mediawertberechnung und so weiter, Abgleich mit den Markenwerten, bewerten das dann nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Das gibt es seit über 20 Jahren bei uns. So, und aus dieser Methodik heraus, dass wir Dinge kohärent machen wollen, also Nickketten erzeugen wollen, dass die Aussagen einfach logisch sind, schlüssig sind, aufeinander aufbauen, ist eigentlich dieses Thema Markenstrategie und strategische Markenführung auch entstanden. Weil wir gesagt haben, wir können jetzt natürlich uns nur den Bereich Sponsoring anschauen, aber Sponsoring ist eine Teildisziplin der Markenführung. Wie sieht das denn mit den anderen Themen aus? So, und dann haben wir uns immer stärker in dieses Thema Markenpositionierung, Markendifferenzierung reingearbeitet und haben komplette Portfoliostrategien entwickelt. Also wir haben einen systemischen Ansatz, wie Unternehmen sehr stringent ihre Marke führen können, und zwar nach einem sehr hohen Kohärenzprinzip. Das heißt, wir schauen uns die Unternehmensstrategie an. Was will die denn eigentlich? Aus der Unternehmensstrategie muss eigentlich die Markenstrategie, daraus die Produktstrategie auch abgeleitet werden und die Vertriebsstrategie. Und das muss aufeinander aufbauen. Wir treffen auf Kunden, da spricht Vertrieb nicht mit Marketing. Wie soll das funktionieren? Also ich habe eine Unternehmensstrategie, aus der eine Produktstrategie abgeleitet wird, die der Vertrieb verkaufen muss, und Marketing macht irgendwie, was es will. Das passt natürlich nicht zusammen. So, und da haben wir eben enormes Optimierungspotenzial entdeckt und haben einen sehr systemischen Ansatz entwickelt, den wir eben dann aktiv verkaufen. Aber das ist jetzt nicht daraus entstanden, dass ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, das können wir nicht leisten oder so, sondern eher, dass wir gesehen haben, so wie es läuft, da ist einfach noch Optimierungspotenzial da.
Und würdest du sagen, das ist genau die Stärke, die ein Externer mitbringt? Also, dass ein Unternehmen vielleicht das gar nicht mehr so definieren kann und genau die Herausforderung genau formulieren kann und vor allen Dingen das auch nicht so sieht, dass gewisse Kommunikationsstränge auseinandergehen, sondern dass das genau die Leistung ist, die eine externe Agentur, ein externer Berater, ein externer Blick überhaupt erst möglich macht, das zu identifizieren und auch anzusprechen.
Absolut. Also wir merken das bei uns ja selber auch. Also selbst im eigenen Laden wird man irgendwann betriebsblind, dreht sich bei gewissen Fragen im Kreis und braucht dann eigentlich die Impulse von außen. Also selbst wenn du sagst, wir beraten Unternehmen, bist du irgendwann nicht mehr in der Lage, dich selber zu coachen. Also man kann sich nicht selber kitzeln. Das ist witzlos. Das funktioniert einfach nicht. Ja.
Schönes Bild.
Und deswegen, also einmal diese Außensicht ist wichtig. Dann hast du natürlich einen gewissen Hygienefaktor als Berater. Also wir können Dinge sagen, die jetzt ein Mitarbeiter, der lange da ist, nicht sagen kann. Obwohl der vielleicht genau das Gleiche sagen würde. Das ist ein bisschen bitter immer für die Leute, die echt gut sind im Unternehmen, aber vielleicht nicht das Standing haben. Dann ein Berater kommt und nochmal das Gleiche sagt, dann gilt es auf einmal. Das ist schon ein Impuls oder Wertschöpfung, die man definitiv mit reinbringen kann von außen.
Mhm. Nochmal zu der Produktdiversifizierung. Ich stelle dann fest, dass wir diese Herausforderung, also kommen nochmal auf den Fall, Herausforderung beim Kunden, wir müssen uns anpassen oder müssen eine Lösung oder sind dabei, eine Lösung zu entwickeln. Und jetzt passiert Folgendes. Das hat funktioniert und wir machen daraus ein skalierbares, ein wiederverkaufbares, ein Angebot für mehrere. Oder es war doch so aufwendig und so kompliziert, dass wir das besser nicht nochmal für andere machen. Welcher Fall überwiegt bei euch?
Sagen wir so, die großen Dinge, die wir entwickelt haben, die rechnen sich bei den ersten ein, zwei Kunden nicht, weil wir so viel Zeit reinstecken müssen, dass wir ganz klar sagen, wir haben da solche Lernkurveneffekte, die können wir nicht an den Kunden weiter berechnen. Das geht komplett auf unseren Nacken. Und nach dem ersten, zweiten Projekt hast du das Gefühl, okay, hat das Potenzial, also generierst du mit diesem Projekt so viel Wertschöpfung und so viel neue Ideen und Ähnliches, dass der Kunde sagt, jawohl, das funktioniert. Das war zum Beispiel bei unseren Erlebniswertanalysen der Fall. Da haben wir eine ganze Reihe für ganz viele Vereine gemacht, haben da auch eine sehr hohe Expertise aufgebaut. Aber für die auch bei den ersten Projekten haben wir ganz klar drauf gezahlt. Wir haben aber auch tatsächlich schon Dinge entwickelt, wo wir gemerkt haben, wir kriegen das nicht abgebildet. Wir kriegen das nicht so dargestellt, dass es für uns auskömmlich ist. Das fällt dann immer ein bisschen schwer, sich davon zu verabschieden, wenn man davon überzeugt ist, dass das eigentlich funktionieren würde. Das sind ja zwei Dinge. Einmal stellt man selber fest, dass man sagt, nee, das hat nicht die, generiert nicht die Wertschöpfung, die es müsste. Das ist der eine Aspekt. Dann ist man
bei
einfach
nicht
marktbar. Bei uns nicht, nee, oder auch im Markt nicht, dass wir sagen, okay, das, was wir machen, dass wir sagen, das ist zwar eine tolle Idee, ist aber viel zu aufwendig, das bringt dem Kunden nichts. Also das gibt den Fall gibt es natürlich, dass man sich Dinge ausdenkt, durchdekliniert macht und sagt, das nee, ist zu aufwendig, wird nichts. Es gibt aber auch den zweiten Fall, dass wir merken, es liegt eigentlich nicht daran, dass die Methodik nicht funktioniert und nicht trägt. Es liegt eher daran, dass dem Kunden der Mut fehlt. Das ist ein bisschen das, was du mit der Personalabteilung gerade gesagt hattest. Und das ist so besonders bitter. Also wir treffen ja, wir beide wahrscheinlich, häufig auf Märkte, wo das operative Geschäft einfach überwiegt. Und zwischen diese ganzen operativen Bausteine passt relativ wenig Strategie, zeitmäßig, budgetmäßig oder ähnliches. Und das ist dann immer besonders bitter, wenn du siehst, was könnte man da draus entwickeln, wenn sich die Firma trauen würde, diesen ersten Schritt zu gehen. Ja, und der kostet natürlich Geld, aber um so eine Wachstumsspirale in Gang zu setzen, muss ich diesen ersten Schritt gehen. Und da merken wir bei vielen Unternehmen, dass man sieht, dass sie sich das nicht trauen. Und die stagnieren dann halt auf einem gewissen Niveau und kommen nicht so wirklich aus dem Quark.
Dieses Nicht-Trauen, woran liegt das deiner Meinung nach? Also Idee 1 oder These 1, das könnte an der Überlegung des Geschäftsführers oder des Entscheiders liegen, dass er die Ressource des Budgets nicht zur Verfügung stellen möchte, kann, will oder vielleicht auch darf, also dass das daran scheitert. Aber These 2 vielleicht auch, dass das Mut erfordert, diesen Schritt zu gehen, weil das Veränderung bedeutet, weil ich da möglicherweise auch mit der Idee scheitern könnte, weil es so emotionale Faktoren sind, die Unruhe in einem Unternehmen auch hervorrufen kann. Oder aber sogar Menschen das Unternehmen deswegen verlassen, weil wir dann diesen Schritt gehen. Also was glaubst du, was sind vielleicht These 1, 2, aber vielleicht auch so eine dritte, was sind so die Gründe, warum die Unternehmer dann sich das nicht trauen?
Das eine ist sicherlich, dass man bei solchen strategischen Prozessen Angst vor der Erkenntnis hat. Also dass man sagt, also ein bisschen wie zum Arzt gehen, ja, gerade wir Männer, will ich das wirklich wissen, dann gehe ich lieber nicht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich bei dem einen oder anderen Kunden der Fall, dass man sagt, wenn wir den Prozess jetzt anschieben, der löst ja so viel aus, da kommen ja so viele Folgeaufgaben, die wir dann sehen, die wir dann eigentlich angehen müssten und dafür ist wiederum kein Budget da. Aber das ist natürlich nicht zielführend. Also wenn ich vom Zielbild her denke, hilft es ja schon, diesen Erkenntnisgewinn zu haben und dann einen Maßnahmenplan zu entwickeln, der entsprechend pilotiert werden kann oder nach Prioritäten und Phasen eingeordnet werden kann. Aber ich brauche ja mal irgendwie ein Zielbild, auf das ich hinarbeiten kann. Aber das ist tatsächlich häufig ein Grund, der auch tatsächlich genau so verbalisiert wird uns gegenüber. Ja, aber wenn das kommt, dann kommt ja noch die ganze, also der Unternehmer weiß, bei diesem Prozess kommen Dinge raus, die wir dann eigentlich umsetzen müssten. Das ist der eine Punkt. Das ist der zweite Punkt, glaube ich, warum viele Dinge scheitern, ist eine Fehlerkultur, eine ungesunde Fehlerkultur, die wir haben, dass viele Manager sagen, oh, wenn ich damit scheitere, das ist mir zu riskant. Also eine gewisse Risikoaversion. Und der dritte Punkt ist eine gewisse Bequemlichkeit. Das heißt, wenn die handelnde Person sagt, ja, ich sehe durchaus ein, das wäre genau der richtige Weg, aber hier gibt es keinen im Unternehmen, der Druck auf mich ausübt, dass ich das machen sollte. Also ich fahre eigentlich gerade ganz gemütlich mit meinem Kanu hier den See entlang. Warum soll ich jetzt irgendwie schneller paddeln und mir ein Projekt ans Bein binden, das die ganze Firma zwar voranbringt, aber für mich eigentlich nur Stress bedeutet? Also so ein bisschen das Prinzip, mal lieber keine schlafenden Hunde wecken. Das sind so die drei Aspekte, die wir in der Praxis eben erfahren haben. Um vielleicht das mal ganz konkret zu machen, wir sind mit einem sehr großen Bundesligisten gerade im Austausch, auch geht es um das Thema Hospitality-Weiterentwicklung. Die ganze Abteilung Hospitality weiß, wir müssen dringend etwas tun. Wir brauchen neue Ideen, wir brauchen eine neue Strategie, wir müssen uns weiterentwickeln. Dann kam es, wie es kommen musste. Man hat 3 Spiele schlecht gespielt und dann steht natürlich das ganze Budget für Hospitality-Weiterentwicklung erstmal im Feuer. Das ist im Sport einfach so. Dann war die Saison ein erfreulich positiver Ausklang dann doch noch. Das heißt, es gäbe jetzt Budget, jetzt will man das Thema wieder angehen. Man verschiebt es jetzt aber auf 2026. Also man schiebt dieses Projekt immer weiter vor sich her. Das ergibt aber keinen Sinn. Wenn ich weiß, dass ich das Thema Hospitality angehen muss, weil ich dann im nächsten Schritt höhere Erträge erlösen werde, dann gehe ich das besser so früh wie möglich an, weil alles andere sind Opportunitätsverluste im Markt, die ich habe. Das macht keinen Sinn. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dieses Projekt anzugehen, dann so bald wie möglich. Und das ist eben genau dieses Thema, keine schlafenden Hunde wecken. Ah, es passt jetzt intern noch nicht so ganz. Der Druck ist noch nicht hoch genug.
Boah, das ist ein spannender Punkt. Gleiche Ausgangssituation. Da waren wir in der operativen nachher mit involviert, für den Club die Vermarktung dann zu koordinieren, Ideen da zu entwickeln. Und die haben einen Hospitality-Bereich Umbau gemacht in 2 Abschnitten. Abschnitt 1 wurde absolviert, Abschnitt 2 nicht, weil dann das Führungspersonal wechselte und ein anderes Konzept überlegt wurde, obwohl Abschnitt 2 schon abgesegnet war. Das kann ja auch passieren, dass persönliche Befindlichkeiten oder aber, nehmen wir es mal gar nicht so negativ, neue Impulse mit neuen Personen zu einer anderen Vorgehensweise führen beim Kunden. Was machen wir denn dann? Den ganzen Prozess nochmal? Oder Tür zu und sagen, oh, macht doch euren Kram selber.
Ja, aber das ist genau eigentlich das Thema wieder Fehlerkultur und zum Teil auch mangelndes Vertrauen. Also wir haben das tatsächlich häufig, wenn es um Strategieprozesse geht, dass man sagt, der neue Marketingvorstand, der kommt in einem halben Jahr oder der neue Geschäftsführer kommt in einem Dreivierteljahr. So, und dann entscheidet man sich dafür, dass man ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr gar nichts macht, weil der bringt sicherlich neue Ideen mit. Also man antizipiert schon mal, dass der das eh nicht gut findet, was wir machen. Da stelle ich schon mal die Frage nach dem Selbstvertrauen. Also wenn ich irgendwie führender Mitarbeiter bin, dann muss ich doch sagen, ich habe eine klare Idee, wie ich das Thema entwickeln will und ich kann dann da auch wirklich glänzen, wenn ein Geschäftsführer kommt, dass ich sage, schau mal, das ist unsere Überzeugung, das haben wir vorbereitet. Es ist aber tatsächlich je nach Branche ein bisschen unterschiedlich. Gerade bei den Kommunalen kennen wir das, die sind extrem hierarchisch geprägt, der Sport halt auch. Also man hat dann wirklich Kaiser, Könige, Grafen und Fürsten. Und da ist eine enorme Hörigkeit und das nimmt natürlich komplett den Speed bei der Entwicklung raus, dass man da immer nur ja keinen Fehler machen, da sind wir wieder beim Thema Fehlerkultur, dass man nur ja keinen Fehler machen möchte. Andersrum ist es natürlich bei den Führungskräften so, das ist ein mangelndes Vertrauen. Also wir hatten es vorhin dieses Beispiel mit dem Milliardär, der gesagt hat, ich stelle einfach gute Leute ein und die lasse ich machen. Und es ist natürlich schwierig, wenn ich Leute einstelle, die zum Beispiel Experten sind im Bereich Hospitality Und dann weiß ich das als Geschäftsführer oder vielleicht ehemaliger Kicker doch besser. Das Gleiche haben wir, dass wir Geschäftsführer haben, die sind ausgebildete Ingenieure, haben aber eine sehr starke Meinung zum Thema Markenführung, auch stärker als ihre Experten, die sie eingestellt haben. So. Ist ein bisschen schwierig. Das ist so ein bisschen, als würde der Torwart im Spiel jetzt sagen, ich gebe jetzt mal dem Stürmer gute Tipps, ja, weil ich kann das eigentlich besser als der. Das funktioniert natürlich nicht. Und da ist halt leider sehr viel Ego im Spiel, also gerade in den Branchen, in denen wir da unterwegs sind. Und wir nehmen schon die Branchen, die da offener sind, die da kreativer sind, die da agiler sind, die kommen auch schneller voran. Die treffen auch schneller Entscheidungen. Und die sind dann auch eher dazu bereit zu sagen, okay, die Entscheidung, die ist jetzt vielleicht zu 85% nur richtig, aber wir machen die jetzt. Und wir sind häufig in Branchen unterwegs, wo man gerne 110%ige Entscheidungen hat, die dann aber nie kommen.
Und jetzt hast du Sport, kommunale Unternehmen und bei den Destinationen bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber ich vermute auch, die haben ähnliche, die eint etwas, nämlich den Geschäftsführern, denen gehört der Laden nicht. Mhm. Das sind nicht die Inhaber, sondern das sind eingesetzte Geschäftsführer aufgrund eines Aufsichtsrats, eines politischen Gremiums oder einer manchmal auch einer Wahl. Und die müssen sich dann anderen Kriterien stellen, haben ein befristetes Arbeitsverhältnis, als dass ein Jens Leonhäuser, Inhaber, Gründer, Geschäftsführer von Steilpass. Kann das sein, dass das auch ein Teil der Wahrheit ist, dass wir es hier mit anderen Strukturen in der Führung zu tun haben?
Ja, zu 100%. Also nicht nur bei GmbHs und Geschäftsführer, die vielleicht dann mal auf 4 oder 5 Jahre bestellt sind, sondern ja auch im ganzen Konzernwesen. Man ist dem Aktienkurs verpflichtet und das macht es ja so schwierig, strategische Entscheidungen zu treffen, weil Strategie heißt, dass wir heute Straßen bauen, auf denen die nächste Generation fährt. So, und sehr treffendes Beispiel auch für unser Land. Die Straßen sind eben nicht gebaut worden, weil man die schwarze Null halten will. Und jetzt fährt halt die nächste Generation nicht drauf, sondern wir haben einen massiven Investitionsstau. Und das passiert halt, wenn ich nur Planungszyklen habe für die nächsten 2, 3, 4 Jahre und nicht eben strategisch langfristig plane. Deswegen versuchen wir eigentlich Prozesse aufzusetzen. Das nennt sich von der Zukunft her planen. Auch ein systemischer Ansatz, dass wir Zielbilder entwickeln und sagen, wie wäre es denn ideal? Und dann deklinieren wir vom Zukunftsbild her rückwärts, wie muss es designt sein und wie müssen wir es planen, um dahin zu kommen? Wenn ich vom Status quo aus plane und sage, was mache ich jetzt im nächsten Schritt? Bleiben wir im Bereich Hospitality-Planung, dass man dann sagt, na die Bar, die ist irgendwie, da machen wir jetzt eine neue Bar rein. Dann habe ich zwar diese neue Bar, stelle aber dann vielleicht bei der strategischen Planung fest, die brauchen wir da eigentlich gar nicht oder die ist da komplett fehlplatziert, ja. Also ich brauche erstmal dieses Gesamtbild, ein Idealbild, das ich dann runterstrippen kann. Und das ergibt Sinn bei der strategischen Planung, hat aber einfach genau diesen Kasus Knaxus, dass ein Geschäftsführer dann sagt, ich brauche aber kurzfristige Erfolge.
Also ich mag das sehr gerne. Weißt ja, wir arbeiten auch mit dem Zukunftsbild sehr gerne. Mhm. Und die Methode, sind in der Literatur auch unterschiedliche Beschreibungen dafür, aber ich mag dieses statt Forecasting, diesen Begriff Backcasting, also aus dem Zukunftsbild heraus zurückplanen bis nach heute und nicht aus dem Status quo nach vorne planen, weil genau das, was du gerade sagst, weil du dann nämlich gar nicht du siehst gar nicht ein Endbild, sondern du siehst einfach nur, was gerade Status quo ist und versuchst das irgendwie zu feinjustieren. Aber planst gar nicht so das ganz große Ding. Ach Mensch, da können wir noch eine Stunde länger drüber reden. Wir haben bei dem Thema Vielfalt und Fokus, haben wir jetzt einmal über die Produktdiversifizierung gesprochen, wie die zustande kommt, wie da sowohl einfach Gelegenheiten aufkommen und man sich denen annimmt. Aber es gibt ja auch eine Diversifizierung, sprich eine Vielfalt in der Kundenwelt. Also wenn ich mich richtig erinnere und Steilpass als Name hat ja schon sehr viel für, kommt aus dem Sport und hat wahrscheinlich sehr viel in der Gründung mit dem Thema Sport zu tun gehabt. Jetzt bist du für kommunale Unternehmen zuständig. Welche Entwicklung nimmt denn die Diversifizierung auf Kundenseite, auf Branchenseite? Ist das etwas, was auch so kommt? Nimmt man sich das bewusst vor? Sieht man eine Chance? Sieht man die Herausforderungen der Branche, in der man sich eigentlich mal ursprünglich verschrieben hat? Also was ist wie entsteht denn diese Branchendiversifizierung?
Ich mache das mal an dem Beispiel fest von Sport zu kommunalen Unternehmen. Das war bei uns tatsächlich ein bisschen historisch bedingt. Wir sind angefragt worden damals von Berlin Recycling, vor 14 Jahren, glaube ich, ist das mittlerweile her. Die haben das, es war ein Pitch, man hat das Sponsoring-Paket abgeschlossen mit den Berlin Recycling Volleys. Man war da schon lang Bandenpartner und dann eben Naming Right. Und dann hieß es, was machen wir denn jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Wir konnten uns dann einen Pitch durchsetzen und haben dann für Berlin Recycling, sprich ein kommunales oder teilkommunales Unternehmen, das ist eine hundertprozentige Tochter eines kommunalen Unternehmens, der BSR, der Berliner Städtereinigung. Die haben wir erst im Bereich Sponsoring beraten, wirklich, dass die Pakete passen, Aktivierung, dass die Zielgruppe den Namen Berlin Recycling Volleys auch akzeptiert und ich sage, um Gottes Willen, seid ihr wahnsinnig. Also wirklich diese ganz klassische Sponsoring-Beratung. Dann sind wir da immer stärker aus der Sponsoring-Beratung auch in die CSR-Beratung reingerutscht, dass wir eben auch überlegt haben, wenn der Volleyball, der damals noch komplett in der Nische war, wenn der wachsen will, dann können wir uns nicht zu eng am Sport entlang hangeln, sondern wir müssen die Werte nach außen transportieren und nach Berlin rein transportieren, um Menschen abzufischen, die grundsätzlich die gleichen Werte teilen. Das hat also wunderbar funktioniert, auch für dieses sehr partnerschaftliche Projekt Berlin Recycling Volleys ist mittlerweile zuschauermäßig der erfolgreichste Club in ganz Europa geworden. Also wirklich auch eine richtig gute Brand in Berlin. Und dann kam so der nächste Punkt, wie ich vorhin schon erzählt hatte, naja, Sponsoring ist ja nur ein Teilbereich in der strategischen Markenführung. Und dann sind wir bei Berlin Recycling aus dem Bereich Sponsoring in die strategische Markenführung reingerutscht. So, das heißt, wir waren auf einmal nicht mehr die Sponsoring-Experten, sondern wir haben strategische Markenführung auch für Berlin Recycling gemacht. Und parallel gab es eben dann die ersten kleineren Projekte zum Thema Positionierung, Differenzierung, zum Beispiel für die Stadtwerke Stuttgart. Da haben wir vor vielen Jahren eben so ein Positionierungssystem entwickelt. Das nennt sich Brand Position Sampler, auch ein methodischer Ansatz. Und das war genau das, was die damals gebraucht haben. Und da ging es auch sehr kleinteilig los. Und bei den Stadtwerken kam dann eben auch eine persönliche Affinität dazu zum Thema Nachhaltigkeit und Energiewende, die mich persönlich sehr, sehr stark umtreibt, wo ich jetzt auch keine Ausbildung habe, aber ganz, ganz tief in der Materie drin bin und mich da reingearbeitet habe. So dass das für uns einfach ein ganz tolles Themenfeld ist, für kommunale Unternehmen zu arbeiten, um damit die Energiewende auch voranzubringen. So, und mittlerweile sind wir, glaube ich, die führende Agentur, wenn es darum geht, Sponsoring-Strategien für kommunale Unternehmen zu beraten und zu entwickeln. Ja. Und so entwickelt sich da tatsächlich ein bisschen eins zum anderen und geht immer damit einher, dass man die Chance sieht, dafür dann auch konkrete Lösungen und Produkte entwickelt. Nicht nur sagt, wir sind hier ein Berater, sondern wir haben hier eine ganz konkrete Lösung für euer Problem. Und dann bist du eigentlich der Experte, dann geht es los in den Bereich Vertrieb, dass man das dann auch in die Welt bringt.
Also auch da hört sich das so ein bisschen danach an, aus den Prozessen her ergibt sich eine Gelegenheit, ergibt sich eine Anforderung. Wie ist denn jetzt, du sagst gerade, sind wir wohl bekannt dafür, für eine der führenden Agenturen, die Sponsoring-Strategien bei kommunalen Unternehmen entwickeln und beraten, begleiten. Jetzt hast du diesen Case in Berlin. Habt ihr jetzt allen Fokus darauf gesetzt, andere kommunale Unternehmen zu gewinnen und andere kommunale Unternehmen diesen Case zu zeigen und zu sagen, ey, dann lass uns doch diese Branche mal belegen und bearbeiten und systematisch für uns, für Steilpass, gewinnen. Und um diese Positionierung zu schaffen, die du gerade formuliert hast, nämlich der wohl größte oder bekannteste Berater für Sponsoring-Strategien bei kommunalen Unternehmen. Entsteht das dann anschließend daraus?
Absolut. Also das war ganz gezielt, genauso wie wir das im Bereich Erlebniswertanalysen für Vereine hatten, wo wir wirklich erste, zweite, dritte Liga auch über verschiedene Sportarten hinweg ganz gezielt den Markt bearbeitet haben, auch Analysen entwickelt haben, um Content zu haben, um ins Gespräch zu kommen, also auch da viel in Vorleistung gegangen sind, um gesprächsfähig zu sein, Webinare angeboten haben. Genauso sind wir bei kommunalen Unternehmen vorgegangen. Wir haben dann, es kam doch mal ein zweites richtungsweisendes Projekt mit dazu, dass wir den Verband kommunaler Unternehmen beraten haben im Bereich Sponsoring. Die hatten ein Sponsoring, das nicht so funktioniert hat, wie sie wollten. Das sollten wir analysieren, konnten da die Fehler aufzeigen und haben daraus das Thema kommunales Crowdfunding entwickelt. Und da als White-Label-Lösung für Stadtwerke, weil das ein super Thema ist für Stadtwerke, um in den Regionen, um kommunal Sponsoring zu fördern und ihre CSR-Strategie zu unterstützen. Das zahlt genau auf deren Positionierung ein. Wir sind diejenigen vor Ort. Wir halten hier die Kommunen auch am Laufen. Und da gibt es mittlerweile, das machen wir mit Fairplay zusammen und mit dem VKU-Verlag. Und da gibt es mittlerweile 40 Plattformen im Markt, sodass wir natürlich auch eine Vertriebskompetenz aufgebaut haben. Wir haben jetzt auch die größte Studie gemacht mit der ZFK zusammen im Bereich kommunales Sponsoring, die wir rauf und runter spielen. Und das wird begleitet mit Webinarangeboten zu dem Thema. Jetzt entwickeln wir einen Sponsoring-Kriterienkatalog als digitales Format, als Abfrageformat für kommunale Unternehmen, um die Arbeitsprozesse zu erleichtern. Also so bohren wir diese Märkte dann ganz gezielt auf, dass wir sie verstehen, dass wir ganz gezielte Lösungen entwickeln und dann schon versuchen, die auch skalierbar zu machen. Wobei der Begriff Skalierbarkeit ist tatsächlich bei uns neu. Wir kommen aus der Beratung. Das ist immer sehr, sehr individuell, sehr intensiv. Auch das, was wir jetzt für euch in Bochum oder für dich in Bochum gemacht haben, hat ein ganz anderes Ergebnis als das, was wir zum Beispiel für den VfB Stuttgart gemacht haben oder für den HSV. Ja, das ist, wenn du kreativ arbeitest, dann ist eben nichts von der Stange, sondern es muss eine individuelle Lösung sein und das ist immer arbeitsintensiv, lässt sich von der Systemik her zwar skalieren, dass du immer die gleiche Systemik anwendest, aber du steckst jedes Mal die gleiche Arbeitszeit rein. Und das versuchen wir jetzt aufzubrechen mit Lösungen wie dem digitalen Sponsoring-Portfolio, wo wir sagen, wir können ganz kleinpreisig anbieten und das kommt dann letztendlich durch die Skaleneffekte. Das ist für uns jetzt ein neues Feld, auch in der Produktentwicklung, auch eine strategische Entscheidung, dass wir uns von dem reinen Projekt- und Beratungsgeschäft etwas unabhängiger machen wollen durch skalierbare Produkte, um da weiter zu diversifizieren. Also auch jedes Thema Vielfalt bei unserer eigenen strategischen Ausrichtung.
Das hört sich spannend an. Ich wollte nämlich gerade, bevor du das erzählt hast, wollte ich nämlich fragen, was das eigentlich mit einem Unternehmer macht, der sich halt Gedanken gemacht hat zu, wir wollen im Sport und im Sponsoring beratend unterwegs sein. Und jetzt kommen andere Kundengruppen und auch andere Dienstleistungen dazu. Was macht das mit einem Unternehmer, der jetzt diesem Zwiespalt steht zwischen strategischer Ausrichtung meines eigenen Unternehmens und der unternehmerischen Neugier und des Möglichmachens von Kundenherausforderungen? Und dann, also, wie fühlst du dich dabei und geht das deiner Meinung nach für dich in die richtige Richtung oder lässt du dich auch ein bisschen treiben? Was ist dein eigenes Gefühl dabei bei diesem Diskrepanz oder ist es gar keine Diskrepanz?
Es sieht man mir, glaube ich, im Gesicht an, beziehungsweise auch an den Haaren. Sie kräuseln sich und werden grau. Ja. Und das sorgt für die eine oder andere.
Kann ich nicht behaupten bei mir.
sorgt für die eine oder andere schlaflose Nacht sicherlich. Ja, ne? Es ist ein Spreizungsfeld, bei dem man sich tatsächlich selber immer wieder in Frage stellt. Also A, haben wir wirklich diese Kompetenz? Also ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Ich habe immer Wahnsinnsrespekt davor, dass ich irgendwo nicht, wenn ich irgendwo auftrete, nicht kompetent genug sein könnte, dass ich mich nicht genug eingelesen habe, nicht genug Know-how aufgebaut habe. Das ist ein Wahnsinns innerer Druck, der dann da ist, gerade wenn du immer wieder neue Themen entwickelst. Dass man da eben kein Bruder Leichtfuß ist und sagt, man haut da mal irgendwas raus, das einfach keine Substanz hat. Und das nagt schon an einem. Also das ist anstrengend. Also wir haben schon die Phasen auch hier im Team, die sagen, ach, es wäre eigentlich schön, wir hätten irgendwie ein Produkt, das wir vertreiben könnten und gut wäre, weil das echt eine Belastung ist. Und das ist genau eigentlich dieses Spannungsfeld, wie viel Vielfalt verträgt so eine kleine Butze wie wir. Und wie breit kann man sich diversifizieren, dass es auch noch glaubwürdig ist? Du hast ja gerade zu Recht gesagt, Steilpass, der Name, klar assoziiert mit dem Sport. Wie kommen wir dazu, passt diese Marke überhaupt, dass wir sagen, wir beraten in der strategischen Markenführung für kommunale Unternehmen? Wo kommt denn das her? Das kann ich über die Historie erklären. Aber unsere Brand ist darauf eigentlich in der Außendarstellung nicht ausgerichtet. Auch das ist ein Ergebnis einer Diversifizierung, das dich an Grenzen bringt, dass du sagst, wir müssten eigentlich oder könnten eigentlich über einen Marken-Relaunch nachdenken, was wir seit Jahren machen, aber wir hatten es vorhin von den strategischen Entscheidungen immer vor uns herschieben, weil wir ein bisschen Angst davor haben, was ist das Ergebnis und was bedeutet das in der Konsequenz. Und vielleicht noch abschließend ein Punkt, ob du gesagt hast, sich treiben lassen. Ich glaube, was bei uns in der Gesellschaft insgesamt etwas zu kurz kommt, wir brauchen mehr Freiräume, wo wir den Kopf mal ausschalten, schlendern, spazieren gehen und die Intuition übernehmen lassen, um wirklich wieder auf neue kreative Lösungen zu kommen. Das ist in unserem durchgetakteten Alltag echt eine Herausforderung. Wir haben ein Format geschaffen, das nennt sich Vita Contemplativa, wo wir wirklich sagen, wir sind mal 2-3 Tage unterwegs, ohne ein ganz konkretes Ziel und schauen eben, was daraus entsteht.
Auch das spannend, scheint hier eine Diversifizierung wieder stattgefunden zu haben, ein neues Thema reingebracht zu haben. Aber ich möchte mal auf den von dir davor gesagten Aspekt kommen. Eingangs haben wir festgehalten, die Herausforderung ist halt auch bei den Kunden, dass die nicht entscheiden oder dass sie den Bedarf zwar sehen, aber dann sich nicht trauen, den Weg auch zu gehen und den konsequent zu gehen und diesen strategischen Teil möglicherweise zu kurz kommen lassen, weil sie so im Hustle sind oder in den Tagesprozessen drin sind und teilweise auch der Mut fehlt. So, jetzt hast du gerade von euch ja berichtet, dass ihr eure strategische Entscheidung jetzt gerade noch nicht so vorangetrieben habt, euch der Mut auch noch da fehlte. Also könnte es sein, dass gewisse Energien anziehen oder gewisse eigene Ausstrahlung auch gewisse andere Kunden auch genau anziehen? Also ich will jetzt kein Coaching mit dir absolvieren, aber ich bin ja großer Fan von Energien, die es zu spüren gibt. Also das Thema Bauchgefühl, das spielt eine große Rolle, finde ich. Und spielt auch eine große Rolle, dass so, wie ich es reinrufe, auch so irgendwie rauskommt und so, wie ich es ausstrahle, auch irgendwie anziehe. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt zum Punkt?
Also, die Frage ist, wie kommst du aus der Nummer wieder raus?
Ich komme aus der Nummer wieder raus. Also darf ich dir selbstkritisch einmal den Spiegel vorhalten, zu zeigen, Mensch, vielleicht fangen wir, du und ich bin in demselben Prozess gerade, kann ich gleich noch was zu sagen, aber vielleicht fangen wir auch bei uns an?
Also grundsätzlich, ja, also das ist schon ein Thema. Also ich bin gar kein Freund davon, Dinge einzufordern, von denen man selber nicht bereit ist. Also ich glaube, dass wir bei uns in der Firma einen Entwicklungs- und Transformationsgrad haben, der enorm schnell ist. Und das, was ich jetzt gerade gesagt hatte mit diesem Thema Marke, das ist ein Aspekt, der im Moment diskutiert wird, auch Branding und liegen bleibt. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir sagen, wir hätten das nicht reflektiert, sondern wir haben tatsächlich auch auf einer Prioritätenliste entschieden, dass wir gesagt haben, es ist ein Thema, aber so wie wir aufgestellt sind, funktioniert hervorragend gut nach wie vor. Also wir haben noch nicht den Handlungsdruck, das Thema anzugehen. Also wir haben eine ganze Reihe an Dingen, die wir vorher machen werden, bevor wir das uns nochmal auf die Agenda heben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir ziehen jetzt da die Scheuklappen auf und scheuen diesen Prozess, sondern wir wissen schon, wenn wir das angehen, das wird sehr viel Zeit, sehr viel Geld und sehr viel Kapazität schlucken. Und da sagen wir, das ist im Moment schlicht und ergreifend nicht der richtige Zeitpunkt. Im Moment stehen einfach andere Dinge an. Ich wollte nur damit wirklich nochmal deutlich machen, dass ich die Schmerzen auch vom Kunden da relativ gut verstehe. Und es ist ja, also wenn man hört, mangelnder Mut, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Die sind Geschäftsführer, sind ja in einem unglaublichen Spannungsfeld mit anderen Stakeholdern, gerade bei Kommunalen in der Destination. Da gibt es politische Einflussnahmen. Die können bei weitem nicht so agieren, wie sie gerne möchten. Die müssen einfach taktisch vorgehen auch und sagen, wann kriege ich welche Projekte durch, ja, weil die sich sonst selber verbrennen. Also ich habe da allergrößtes Verständnis dafür. Das darf keinesfalls so ankommen, sondern die haben alle keinen Mut. Sondern der Mut, der gehört auch nochmal mit dazu, aber dann braucht man wirklich viel taktisches Gespür, um gerade strategisch Projekte aufzugleisen, dass man die dann auch wirklich durchbekommt politisch.
Ich habe
geschickt von deinem Thema Energie abgelenkt.
Ich gehe nochmal darauf ein. Ich habe ja gesagt, dass wir auch in diesem ähnlichen Spannungsfeld sind und Devo und Sport ja von der Namensgebung allein schon von der Marke, vom Auftritt sich stark auf den Sport fokussiert oder zumindest das ja der Name suggeriert. Die Geschichten aus dem Sport sind auch weiterhin für andere Kundengruppen interessant, aber wir merken das auch, über 50% unserer Kunden, unserer Umsätze kommen von Unternehmen außerhalb vom Sport. Und diese Entwicklung hatte ich bei der Gründung nicht sofort im Blick, aber sie hat sich ergeben und wir werden darauf schon auch reagieren, auch nochmal mit einem verändertem Auftritt als Marke. Also wir werden da mit Sicherheit nochmal in gar nicht allzu ferner Zukunft eine neue Company dazu gründen, die dann diese Kundengruppen mit abholt. Denn das muss ich fairerweise auch sagen. Wir lieben den Sport und wir kommen daher. Aber ich habe genau diese Herausforderungen, was die Entscheidungen angeht, was die Prozesse, Laufzeiten und Macherqualitäten angeht. Da mag ich einfach den Mittelstand, da mag ich einfach Unternehmer, denen der Laden gehört, die eine Perspektive in der Zukunft für ihren eigenen Laden formulieren und nicht die auf die nächste Wiederwahl angewiesen sind. Das hat schon nochmal eine große Faszination, da mit Menschen zu arbeiten, die ein bisschen, ja, denen der Laden, wie gesagt, gehört. Wogleich diese Sportfaszination und die Kompetenz, die wir da mitbringen, weiterhin uns natürlich auch in diesem Sportumfeld treibt. Also wir werden das eine nicht aufgeben, obwohl wir das andere machen. So ein bisschen wie so ein, ich komme ja aus Niedersachsen, aus der Nähe, aus dem Emsland, da ist die Papenburg, die Meierwerft, die baut Schiffe, die hat anfangs Holzschiffe gebaut, ganz früher, die hat danach Stahlschiffe gebaut, die hat dann kleinere, mittlere und jetzt bauen die größten Schiffe weltweit. Man darf halt auch sich mit dem nächsten Schiffbau beschäftigen und das Unternehmen weiter wachsen lassen. Ich finde das völlig legitim.
Absolut, also wir sprechen da vom Bereich der Markenspreizung. Also ist das, was du anbietest, in deinem Portfolio noch glaubwürdig vertretbar? So, und solange man die Frage mit Ja beantwortet, selbst wenn man sagt, oh ja, das ist jetzt aber schon am äußeren Rand, aber es ist noch vertretbar, solange funktioniert eine Marke. Und wenn du eine Marke überspreizt, dann wird sie unglaubwürdig. Also du kennst ja auch unsere Kooperative, die wir gegründet haben, die Sports Destination Alliance, die ich dann auch mit Patrick Seiter, Grüße gehen raus, mit Patrick auch eine Zeit lang gemacht haben. Das war genau so ein Punkt, dass wir gesagt haben, die Destinationsberatung, das sprengt irgendwann den Rahmen dessen, was die Marke Steilpass leisten kann. Haben dann eben Partner mit dabei gehabt, wie Dres und Sommer und große Ingenieursbüros. Haben dann auch wirklich große Destinationen beraten, Kaiserslautern, also wirklich Masterplanungen auch entwickelt. Und es wäre für Steilpass aus unserer Positionierung, Sponsoringstrategie und strategische Markenführung und Erlebniswertanalysen heraus schwierig geworden, jetzt zu sagen, diesen ganzen Destinationsbereich decken wir mit dieser Marke auch noch ab. Deswegen haben wir da eben diese kooperative Sports Destination Alliance gegründet, die eben nochmal den Fokus genau auf dieses Geschäftsfeld legt. Aber auch da bist du halt wieder genau bei dem Punkt, wie viel kann man selber leisten? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, make or buy. Entweder man stellt jemanden ein, der wirklich hochkompetent ist und so ein Feld aufbaut. Und dann stellt man nach 3 Jahren fest, der oder diejenige war das doch nicht. Und das bringt dich dann als Unternehmer relativ schnell an die Grenzen. Oder du findest einen Partner, der sagt, okay, er macht das mit dir. Oder du stellst irgendwann fest, aus eigener Kraft wird da immer mal wieder was reinkommen, aber du kriegst nicht den Fokus auf dieses Thema, um damit wirklich zu wachsen. Das ist auch wieder die Frage des Vertrauens, auch der Möglichkeiten. Und das ist immer ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Was können wir selber machen? Welche Projekte gehen wir an? Trauen wir uns das zu? Kriegen wir die auch vermarktet? Und wo sagen wir, das geht eigentlich jetzt nur noch mit Partnern oder das müssten wir ausgründen und eine neue Company? Dafür brauchen wir aber frisches Kapital.
Ich habe noch in der Vorbereitung auf den Podcast ein Zitat von dir gesehen oder einen Leitspruch. Lass mich mal schnell gucken, ob ich den so schnell hier jetzt finde. Das ist das, wenn man sich so vorbereitet. Also da geht es um das Framework, was ich bei euch gefunden habe. Emotion, Wert, Weg. Und da sind ja mindestens mal 2 Dinge drin, die ich wahnsinnig gerne mit meinen Gesprächspartnern immer wieder hochwerfe. Nämlich das eine sind die Emotionen. Das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Das sportliche Umfeld sowieso, Erlebnisumfeld sowieso. Aber auch das unternehmerische Umfeld, in dem wir uns bewegen, also mit Emotionen. Und das andere ist das Thema Werte, was ich ja unfassbar gerne auch in unseren Gesprächen, unseren Seminaren, unseren Workshops immer wieder anspreche, weil das, was die Herausforderung, die wir am Eingang festgehalten haben, nämlich wer kommuniziert eigentlich in einem Unternehmen mit wem, beziehungsweise macht der Vertrieb, was das Marketing auch vorbereitet hat oder umgekehrt oder auch alle unterschiedlich, das basiert doch sehr stark auf einem gemeinsamen Werte, einer gemeinsamen Wertebasis. Wie kriegst du jetzt diese Emotionen und die Werte in den Unternehmen, ich nehme mal ein kommunales Unternehmen, wie kriegst du das in eure Arbeit untergebracht? Ich habe vielleicht so den Eindruck von einem kommunalen Unternehmen, das Thema Emotionen ist da eher 16:45 spielt das eine Rolle und das Thema Werte, na, das, was die Politik halt gerade mitbringt. Aber das ist ja auch, kann ja auch ein Trugschluss sein. Also wie kriegst du das mit rein in eure Arbeit?
Auch methodisch. Vielleicht ganz kurzer Sidekick noch, das Thema Emotionen, Wert, Weg. Wert ist da nicht tatsächlich im Sinne von Werten und Haltung zu verstehen, sondern Pricing. Also diese Emotion, Wert, Weg steht dafür, dass wir sagen, ein emotionales Produkt oder ein Produkt muss emotional aufgeladen werden. Dann habe ich andere Pricing-Möglichkeiten und dann brauche ich den entsprechenden Vertriebsweg noch. Also das ist diese 3.
Das gefällt mir auch gut. Ja, das gefällt mir auch gut. Habe ich falsch anders interpretiert, aber gefällt mir sehr gut auch diese Reihenfolge. Ja. Genau.
Also der Bereich der Werte und der Haltung ist bei uns im Emotionssektor verankert. Und da gibt es ein großes Thema ist Haltung, genau eigentlich auch wie bei dir. Und wir haben für dieses Wertesetting haben wir Methoden auch entwickelt, unter anderem das Brand Position Sampling, haben wir jetzt gerade verschiedene Projekte für kommunale Unternehmen, die sich auf einmal die Frage stellen, für was stehen wir denn eigentlich? Die zerreißt es gerade alle, die kommen aus einer sehr fossilen Welt und sollen jetzt alle auf einmal die Energiewende machen und überall taucht das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit auf, wo der Vertrieb sagt, Leute, das sind wir nicht. Wir verkaufen hier noch Gas. Das kann nicht unser Markenkern sein. das kriege ich nicht vermittelt. Und da haben wir gerade ganz viele Projekte zu dem Thema. Und beim Brand Position Sampling, das sind Deduktionsverfahren oder Reduktionsverfahren. Wir arbeiten da mit 130, 140 attributiven Werten. Die werden in einem systemischen Prozess reduziert auf einen Kernwert und vielleicht noch 3, 4, 5 angrenzende Werte. Und das wird dann in Vision und Mission übermittelt, aber so runtergebrochen wirklich, dass die Kollegen und Mitarbeiter sagen, das verstehe ich. Weil ganz viele wertegetriebenen Prozesse oder zumindest die Ergebnisse werden nicht verstanden. Also wir kommen zu ganz vielen Kunden, die sagen, hier, das ist unsere Mission, die ist dann eine halbe Seite lang. Und dann gucken sie uns an, was machen wir denn jetzt damit? Ja, also es wird nicht verstanden, was komplett verkopfte Prozesse sind. Und da bin ich wieder bei dir. Es geht nur, du musst die Prozesse so runterbrechen und so klar machen, dass sie emotional verstanden werden können. Und dieses Wertethema hat sehr viel nicht nur mit Ergebnis und Strategiepapier zu tun, sondern es hat in erster Linie was mit Prozess zu tun. Du musst die Leute mitnehmen, du musst die involvieren und einbinden, du musst das erfahrbar machen.
Also völlige Zustimmung, das hat was mit den Menschen zu tun. Du sagst mit dem Prozess, ich sage noch mal mehr mit den Menschen, wenn das die nicht triggert, also wenn da keine Gänsehaut entsteht, wenn da keine Emotion entsteht, dann nützen die Werte auch nichts.
Ganz genau.
Werden die nicht transportiert.
Dann hast du letztendlich nur irgendwie ein paar Schlagworte auf dem Blatt Papier, aber keine gelebten Werte. Und herausfordernd wird es eben, wenn sich eine Marketingabteilung hinsetzt, sich diese Werte ausdenken, sagt, das sind wir, und der Vertrieb oder die Produktmanager sagen, ich kann damit aber nichts anfangen. Und das passiert relativ häufig.
Und ist das ein Teil eurer Arbeit, das aufzuschlüsseln und gemeinsam abzuholen? Also ich habe das so verstanden, dass das vor den Vision- und Mission-Formulierungen noch da ansteht, richtig?
Genau, also wir hatten jetzt gerade zwei Prozesse für zwei kommunale Unternehmen. Da haben wir eine Markenanalyse durchgeführt und haben auch geschaut, wo sind da potenzielle Schwachpunkte, wo sind auch, ich hatte vorhin den Begriff der Kohärenz, also wo sind einfach Dinge in der Strategie, wo man sagt, es ist einfach nicht schlüssig. Das werdet ihr so nicht umgesetzt bekommen. Und da haben wir ein relativ gutes Gespür dafür und auch einen guten Blick dafür, wann werden Dinge unlogisch oder wo wir sagen, das wird sich so nicht umsetzen lassen. Und dann gehen wir meistens aus so einer Analyse raus und formulieren Thesen, dass wir sagen, bei der Marke haben wir jetzt 3, 4 Punkte entdeckt. Das könnte der Kasus Knaxus sein, wo es an denen es hakt. Dann geht es in den Workshop. Und dann verproben wir das auch durch verschiedene systematische Ansätze, auch Falsifizierung und Verifizierung, wo ist wirklich das Problemfeld. Und häufig ist es tatsächlich dieses Thema Positionierung der Marke und Mission und Vision, über das die Mitarbeiter stolpern und sagen, das funktioniert für mich nicht. Das sind wir nicht, das leben wir so nicht. Das möchte die Geschäftsführung vielleicht gerne, aber wir haben weder die Produkte dazu, noch die Vertriebsprozesse dazu, noch können wir das überhaupt kapazitätsmäßig leisten. Und damit gehen die mit der Bürde im Gepäck gehen die los und fühlen sich jeden Tag schlecht, weil sie eigentlich den Erwartungen gar nicht gerecht werden können. Und dann ist es ehrlicher zu sagen, man strippt es ein bisschen runter, man macht es einfacher und nicht ganz so ambitioniert, aber es funktioniert. Und die Leute fühlen sich gut und sagen, jawohl, das sind wir, das können wir leisten. Und da haben wir hier 2, 3 Punkte, in denen müssen wir besser werden. Und genau die 2, 3 Punkte gehen wir jetzt auch an, aber es ist überschaubar.
Jetzt haben wir viel über Vielfalt gesprochen. Ich würde ja gerne nochmal den anderen Aspekt in den Vordergrund rücken, nämlich den Fokus.
Deswegen bin ich hier.
Ja, den Fokus. Was spricht denn jetzt aus deiner Sicht für Fokus? Weil wir haben jetzt eigentlich gar nicht so viel Schlechtes über Vielfalt gehört. Was spricht denn das eigentlich aus deiner Sicht für mehr Fokus?
Naja, Fokus bringt eine unglaubliche Klarheit, dass du sehr schnell erklären kannst, was machen wir? Punkt, ja. Wir bauen Vertriebsprozesse für Profivereine auf. Punkt. Das versteht jeder sofort. Ja, und da kann man dann verschiedene Leistungsportfolien mit reinbringen. Das gibt eine gewisse Sicherheit, dass man eine sehr hohe Kompetenz aufbauen kann, weil das Kernthema ist, mit dem du dich 10 Stunden, 12 Stunden am Tag beschäftigst. Und es entlastet natürlich auch, dass du weißt, das ist unser Ding, das ist das, was wir machen. Und das nimmt schon einen gewissen Druck und Entwicklungsdruck dann raus, solange zumindest dieser Fokus funktioniert. Das ist immer die Voraussetzung. Schwierig wird es immer, wenn dieser Fokus nicht mehr funktioniert, dann ist es ein ähnliches Dilemma. Aber das hat was unglaublich Entlastendes, wenn man sagt, das ist unser Fokus. Und bei uns ist es durch diese Vielfalt eben die Gegend, der Gegenpol, dass wir ganz häufig sagen, was lassen wir jetzt zuerst liegen oder was müssen wir eigentlich wieder anfassen, damit das nicht versickert. Und da kommst du einfach an deine Grenzen in der Leistungsfähigkeit dessen, was du leisten kannst. Und das sorgt, wie gesagt, für graue Haare.
Stehen die beiden Begriffe Vielfalt und Fokus denn aus deiner Sicht dann eigentlich im Widerspruch? Oder könnten sie nicht auch aufeinander aufbauen? oder könnten sie nicht auch beide wunderbar zusammen harmonieren? Vielfalt in der Produkt- oder in der Kundendiversifizierung versus Fokus in der Kommunikation, in der Spitzenpositionierung. Also muss das unbedingt im Widerspruch stehen?
Nee, muss nicht im Widerspruch stehen. Ich hätte ja vorhin mal den Begriff der Markenspreizung reingebracht. Also einmal ist es tatsächlich die Frage, was kann eine Marke glaubwürdig vertreten und wo fliegst du aus der Kurve, weil es einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Ja, ich kann jetzt nicht sagen als Unternehmen, ich biete Äpfel und Zündkerzen an. Da versteht keiner, was machst du eigentlich? Ja, aber ich kann sagen, ich biete Äpfel und Birnen an und dann biete ich Äpfel, Birnen und Tomaten und Karotten an und dann kommen noch Öle und Kräuter dazu. Ja, das funktioniert relativ gut. Aber irgendwo kommt ein Punkt, wo es einfach nicht mehr glaubwürdig wird. Das ist ja auch, die großen Konzerne haben, diese Mischkonzerne haben ja auch diese Herausforderung, für was steht man? Die lösen das dann über verschiedene Markenarchitekturen, dass man zum Beispiel eine Konzernmarke hat und dann runterbricht auf Produktmarken. So kriegt man das dann letztendlich aufgelöst. Das heißt, gerade wir sind ja bei uns kleinen Unternehmen, da ist tatsächlich die Frage, was ist leistbar? Einmal von der Kompetenz her und von der Kapazität her. Und da kommst du halt bei Vielfalt irgendwann an deine Grenzen, wo du sagst, der Vorteil der Vielfalt ist, ich habe eine gewisse Resilienz. Fällt der eine Bereich weg oder krankt eine Branche, kann ich in den anderen Bereich switchen und kann da nochmal wieder mehr Gas geben. Aber du kannst die Dinge ja nicht beerdigen und dann irgendwie 5 Jahre später wieder aus der Schublade holen. Dann ist deine Marke erodiert, dann ist die Glaubwürdigkeit weg. Das heißt, du musst die Themen noch weiter bespielen. Und je breiter dieses Feld wird, umso schwieriger wird es natürlich, diese ganzen Themen zu bespielen. Es sei denn, du hast dann tatsächlich in allen Bereichen, dass die Maschinen laufen und du in allen Bereichen Rohrträger wirtschaftest und dann die Sparten an und für sich alleine funktionieren. Ja. Aber an dem Punkt sind wir aktuell noch nicht, dass alles parallel läuft, sondern es ist tatsächlich, dass wir immer den Fokus in die eine und in die andere Richtung haben und dann versuchen, alle Bälle da in der Luft zu halten.
Das ist wirklich eine unternehmerische Herausforderung. Ich nehme da immer gerne das Beispiel. Es gibt ja einen sehr, sehr prominenten Mannschaftsarzt oder der ehemalige Mannschaftsarzt eines sehr, sehr prominenten deutschen Fußball-Bundesligisten. Und der hat mit Sicherheit als sehr spitze Positionierung, als Fokus seine Expertise im Bereich Sportler, Verletzungen, weiß von Tennisprofis, die ihn haben einfliegen lassen nach Melbourne, um dann sich behandeln zu lassen und dann wieder weiterspielen zu können. Also sehr, sehr spitz, damit auch eine wahnsinnige preisliche Wertsteigerung, die er denn da hinbekommen hat. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass Stichwort Kundendiversifizierung wahnsinnig viele andere Interessenten halt an ihn rangetreten sind, um sich checken zu lassen oder um sich behandeln zu lassen. Also mit einer sehr, sehr spitzen Positionierung dann aber auch interessant gewesen zu sein für andere, aber der hat die Positionierung möglicherweise nie so richtig verlassen. Mhm. Das heißt, da würde ja viel dafür sprechen, dass Fokus und diese spitze Positionierung dafür in Frage kommt, höhere Werte zu generieren, höhere Preise aufrufen zu können und sich mit einer Zielgruppe zu beschäftigen, die sich vielleicht mit einem sehr breit aufgestellten Allgemeinmediziner jetzt nicht beschäftigen würde, sondern die halt in der Lage ist, dann auch den extremst ausgebildeten und fokussierten Experten, Spezialisten in Anspruch zu nehmen. Also da würde ja viel, viel Fokus sprechen.
Absolut, also das ist schon so, wenn du, Fokus spricht, wie gesagt, auch, dass es über Fokus leichter ist, eine Marke aufzubauen, dass du die Person bist im Bereich Sportverletzungen, die das kann. Da zahlt jedes deiner Projekte, jeder deiner Kunden zahlt letztendlich auf deine Marke, deine Expertise ein. Und je kleiner dieser Fokus ist, wie bei einem Brennglas. Ja. Wenn ich ein Brennglas habe, das einen sehr breiten Fokus hat, darunter wird es nicht so warm, wie wenn ich sage, ich habe wirklich alle meine Leistungen fokussiert auf diesen einen Punkt. Dann ist halt die Frage, ist der Markt groß genug und bist du wirklich der Experte, der dann auch angefragt wird? Ja. Und reicht das aus? Und da kommst du dann zum Teil letztendlich auch an Wachstumsgrenzen, dass du sagst, okay, der Markt gibt das jetzt her, dass wir so und so viel Umsatz generieren. Darüber hinaus zu wachsen, ist in dieser Branche schwierig. Dann bist du wieder in der Diversifizierung, dass du sagst, okay, wo können wir unsere Kompetenz in einer abgewandelten Form anderweitig einsetzen? Du hattest es vorhin ja schon mal kurz anklingen lassen, dass man einen inhaltlichen Fokus hat. Das kann eine Methodik sein, die ich dann aber in eine Vielfalt bringe über verschiedene Branchen. Aber auch in diesen Branchen gilt es wieder darum, bist du da sprechfähig? Glaubt man dir in dieser Branche, dass du der Experte bist? Ja, das ist ja schwierig für ein Touristikunternehmen, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt ganz viele im Bereich kommunale Unternehmen gemacht, dann sagen die nicht, ja, dann kannst du auch Tourismus. ja, sondern die wollen ja schon auch einen gewissen Stallgeruch haben und da brauchst du die entsprechenden Referenzen, Referenzprojekte. Und da, das ist dann halt der limitierende Faktor, dass du da eben nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen kannst. Also irgendwann, zumindest jetzt in unserer Größe, merken wir schon, kommen wir an eine gewisse Grenze, was die Branchen angeht. Also wir fühlen uns mit der Positionierung sehr wohl, die funktioniert auch. Aber darüber hinaus jetzt zu sagen, wir nehmen nochmal eine dritte Branche mit rein oder ein komplett anderes Thema, das würde uns im Moment auf jeden Fall überfordern. Also ich habe das Gefühl, unsere Marke ist im Moment von der Positionierung her ausgereizt.
Ja, das ist der Punkt, den ich vorhin meinte. Also wir müssen uns auch mit beschäftigen und ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt mit einer Positionierung, die auf eine Branche ausgerichtet ist. Du hast das schön vorhin zusammengefasst. Ja, sowohl Methodik oder Disziplin, nämlich die Disziplin Vertrieb, die wir im Vordergrund haben, aber die Branche sehr spitz für Sport. Ich muss aber sagen, ein Fokus auf eine Branche, da fällt es mir jetzt leichter, den Fokus leicht oder die Positionierung zu verändern. Mhm. Die Expertise in dieser Branche bleibt mir ja, das ist ja ein Teil der DNA, das ist Teil des Storytellings, Teil dessen, was ich mitnehme in jedem einzelnen Workshop. Aber die Positionierung, Branchen auszurichten, da würde ich jetzt im nächsten Schritt, wenn es um unsere Neugründung geht, da würde ich jetzt im nächsten Schritt mich zurückhalten. Da muss es gar nicht um eine Branche gehen, sondern da geht es eher um eine Methodik, eine Veränderung, das, was das Ergebnis nachher bringen soll. Und dann müssen dann die gucken, ob sie sich in dieser Situation befinden, dass sie eine Ergebnisveränderung haben wollen. Und das ist fast branchenunabhängig. Ich glaube, Branche schränkt noch mehr ein. Aber ich bin da selbst im Prozess. Wir beide sind da im Prozess und vielleicht ist auch dieser Podcast so ein bisschen für uns beide eher dienlich. Ich hoffe, dass die Zuhörer das verzeihen, dass wir da jetzt gerade so ein bisschen Selbstberatung machen. Hat auf jeden Fall viel Potenzial. Lass uns noch mal ganz kurz in die Zukunft blicken. Was passiert denn in den kommenden 5 Jahren? Was für Herausforderungen kommen auf euch zu? Was für Herausforderungen kommen auf die Sport- und Entertainment-Branche zu? Das kann man jetzt natürlich auch nicht in einem Satz so sagen, aber vielleicht kannst du so einen kleinen Ausblick wagen, vor welchen Herausforderungen wir jetzt so stehen, was die nächsten 5 Jahre angeht, gerade wenn wir als Agenturinhaber in dieser Sportbranche unterwegs sind, im Mittelstand unterwegs sind. Was kommt da auf uns zu?
Ja, jetzt erstmal persönlich gesprochen, wie gesagt, versuchen wir neben der Beratung eben nochmal etwas produktlastiger zu werden mit skalierbaren Produkten, einfach uns da wirklich breiter aufzustellen, auch in diese Richtung resilienter zu werden. Ich beginne so langsam auch damit, die Firma so auszurichten, dass ich die irgendwann mal vielleicht auch, dass die übernommen werden kann oder übergeben werden kann, auch Themen, über die ich mir bislang noch gar keine Gedanken gemacht hatte. Ja, das ist aber auch... braucht einen entsprechenden Vorlauf. Das wird sicherlich noch 10 oder auch 15 Jahre dauern. Aber trotzdem muss man damit mal so langsam anfangen. Es gibt noch mal einen Themenbereich, der mich persönlich stark interessiert. Auch insgesamt jetzt nicht nur in der Sportbranche, sondern ich glaube, in allen Branchen, glaube ich, wird das Thema Unternehmenskultur einer der Wettbewerbsvorteile schlechthin werden. Also wenn das so eintritt, im Moment haben wir eher eine leicht gegenläufige Bewegung wieder, wenn das so eintritt, dass sich die jungen Arbeitskräfte und die Talente das irgendwann aussuchen können, wo sie arbeiten, dann werden sie sich die Arbeitsplätze suchen, wo sie jetzt nicht nur monetär attraktiv ausgestattet werden, sondern wo sie sagen, das ist einfach ein gutes Unternehmensumfeld. Und da sehe ich bei vielen Branchen noch enormes Optimierungspotenzial. Der Sport ist per se natürlich super attraktives Arbeitsumfeld, gar keine Frage. Aber gerade wenn ich jetzt an die kommunalen Unternehmen denke, die müssen natürlich schon was tun. Und ich glaube, dass das nochmal so Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur, dass das nochmal ein Thema sein kann, das enorme Bedeutung gewinnt. Und da dem werden wir uns sicherlich in den nächsten Jahren nochmal verstärkt auch widmen. Und dann sehe ich in vielen Branchen, gerade kleineren Branchen oder kleineren Unternehmen bis zu Mittelständlern, ein Wahnsinnspotenzial tatsächlich in der strategischen Markenführung. Marketing ist nach wie vor häufig das, was halt passiert. Da kommt irgendwo eine Idee und dann macht man was und ich schließe irgendwo ein Sponsoring ab und den kannte ich und die Idee fand ich lustig. Aber das wirklich kohärent runterzubrechen von der Unternehmensstrategie bis zur Markenstrategie, da gibt es viel Verbesserungspotenzial und das wird für uns ein Thema sein und das versuchen wir eben auch verstärkt in die Branche reinzubringen.
Du hast da ein Thema noch nicht erwähnt, das ist auch vielleicht für diesen Podcast jetzt dann zu groß, aber wie sehr beeinflusst euch die digitale Entwicklung und das Nutzung oder Einsatz von KI?
Ich habe da immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Das Thema KI wird kommen, das wird viele Bereiche auch verändern. Zum Teil teile ich die Euphorie nicht so ganz. Also ich glaube, dass das für uns im Arbeitsalltag bedeuten wird, dass wir da sukzessive reinwachsen. Natürlich beschäftigt man sich mit den Themen. Wir haben auch eine Mitarbeiterin, die angehalten ist, da up-to-date zu bleiben. Und dann setzt man eben Gemini und den Co-Piloten ein und probiert sich aus. Das wird die Branche mit Sicherheit auch verändern. Ich kenne viele Kollegen, die sagen, das wird die Disruption schlechthin. Da denke ich mir, mal abwarten. Sicherlich wird es viele Veränderungen geben, aber das Knallauffall, das Beratungsgeschäft zum Beispiel weg ist, glaube ich nicht. Das reicht eben nicht, wenn ich einen guten Prompt schreibe und dann habe ich eine Markenstrategie. Das wird so nicht funktionieren, weil das würde dann jedes Unternehmen machen und alle Strategien sehen dann gleich aus. Ja, das ist dann auch ein bisschen schwierig. Von daher habe ich da so einen gesunden Abstand auch zum Thema Digitalisierung. Es ist ein Mittel zum Zweck und nicht Zweck an sich. Und das wird gerade, finde ich, im Sport ab und zu manchmal verwechselt. Also wir haben auch Markenpositionierungen, da steht das in der Positionierung drin. Wir sind ein digitales Unternehmen. Das ist kompletter Unsinn. Ja, also wenn ich ein kommunales Unternehmen bin, dann natürlich nutze ich digitale Technik, aber das hat nichts in dem Markenkern zu suchen. Also es ist ein Mittel zum Zweck. Und da muss man aufpassen, dass man Ross und Reiter eben nicht verwechselt.
Spannend. Und ich habe gesagt, auch vielleicht der Gänze ein bisschen zu umfangreich, um das in dieser 5-Minuten-Frage nochmal abzuklären. Aber ich bin da sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und das ist mit Sicherheit, anders als manche andere Themen, die so hochkamen in den letzten Jahren, ja, auch im Sport jetzt kein Hype, sondern das ist etwas, was uns weiter begleiten wird. Aber vielleicht kriegt das zukünftig gar nicht so den Stempel KI, sondern es gibt einfach Tools und Produkte und Apps und Ressourcen, die uns das erleichtern, die verschiedenen Arbeitsprozesse, Kommunikationsprozesse schneller voranzubringen und dass du gar nicht immer so diesen Stempel KI brauchst, und es ist einfach drin. Es hat ja nicht überall einen Stempel, hier steckt 4G drin oder hier steckt jetzt Mobilfunk drin, sondern es ist einfach Teil dessen, was wir tagtäglich nutzen. Ne?
Genauso würde ich das auch sehen. Also das steckt dann einfach drin und wir werden die Dinge nutzen, genauso wie einen schnellen Chip oder eben, wie du sagst, 4G. Intel Inside.
Mensch, Jens, jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden, unser Talk, als gedacht. Da war ja auch eine ganze Menge drin. Und trotzdem haben wir irgendwie noch nicht alles geschafft und abgearbeitet. Die Frage ist jetzt, gibt es jetzt eine konkrete Tendenz zu Vielfalt oder Fokus? Oder wie gehen wir jetzt aus diesem Gespräch raus?
Das ist wie alles im Leben. Ich glaube, das Orakel in Delphi hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Da steht drüber alles in Maßen. Und ich glaube, das ist es, um was es im Leben auch geht. Man muss die Balance finden und ich glaube, man muss auch für sich die richtige Balance finden. Und da wird es keine eindeutige abschließende Frage geben. Also es wird immer wieder die Vertreter geben, die sagen, die reine Lehre, nur Fokus. Und es wird die anderen geben, nein, diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren. Und ich glaube, das muss jedes Unternehmen so ein bisschen für sich entscheiden. Es steht und fällt auch mit den Akteuren. Also wenn du Mitarbeiter hast, die sagen, hey, ich brauche absolut meinen geregelten Tagesablauf und ich möchte nicht mit 7 Themen dann irgendwie jonglieren müssen jeden Tag, dann ist vielleicht eine stark diversifizierte Positionierung nicht das Richtige. Ja? Oder man muss es zumindest so gestalten, dass man es runterbrechen kann auf die Einzelmitarbeiter. Aber ich glaube, wie gesagt, es steht und fällt mit dem Individuum und mit der Genetik des Unternehmens.
Das ist ein guter Punkt und dafür seid ihr bekannt, dafür kann man euch ja nutzen, genau diese Genetik herauszufinden, herauszukitzeln und dann auch zu formulieren, sodass alles begeistert, alle anderen begeistert und mitnimmt. Und ja, da kann ich dann nur zu aufrufen, das macht unheimlich Spaß, mit dir da zu arbeiten. Das konnte ich selber erfahren, aber auch in solche Gespräche zu gehen, in solchen Austausch zu gehen. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Jens. Ich glaube nicht, dass das letzte Mal war, sondern ich glaube, dass das ein Impuls war für eine weitere Diskussion, die wir ansetzen können, wie wir dann mit diesem Thema auch im Unternehmertum umgehen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dir für die Zeit hier bei uns im Podcast und Schlusswort gehört meinen Gästen, in diesem Fall dir. Von hier aus Hamburg sage ich nur einmal beste Grüße nach Stuttgart und vielen lieben Dank.
Stefan, kann ich nur zurückgeben. Ich habe es sehr genossen, also auch tolle Moderationsführung und ich glaube, wir haben echt ein weites Feld abgeklappert und ja, ich würde mich auch freuen, das an der einen oder anderen Gelegenheit, bei der einen oder anderen Gelegenheit nochmal fortzuführen. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Thema ist, das viele kleinere, mittlere Unternehmen beschäftigt. vielleicht ergibt sich da mal ein größerer Gesprächskreis draus. Würde mich freuen.
Ich weiß, bevor dieser Podcast erscheint, oder nein, anders, dieser Podcast wird erscheinen, bevor wir beide uns wiedersehen auf einer kleinen Unternehmerkonferenz. Da treffen wir auf 50, 60, vielleicht 70 Gleichgesinnte und werden das möglicherweise da im abendlichen Bier nochmal wieder hochwerfen.
Das ist eine schöne Idee.
Ganz lieben Dank dir. Beste Grüße, wie gesagt, aus Hamburg. Ihr hört nächste Woche wieder rein. Und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao, der Stefan.